So, ja, guten Morgen. Also eine kleine Bestätigung für Joachim. Ich fand die Geschichte mit eurem Hund sehr interessant, weil ich die gleichen Symptome hatte wie der Hund. Außer dass ich wahrscheinlich nicht so unruhig war. Und ich habe mich gefreut, dass Gott die Lage beruhigt hat durch Gebet. Und das macht mir auch sehr viel Hoffnung. Hättet ihr irgendwie über den Tierarzt das Problem gelöst? Ich wollte euch nach eurem Tierarzt fragen, ob er auch Menschen behandelt. Also wirklich, nee, kleinen Anliegen. Ich habe wirklich auch diese Hubbel und so Punkte auf dem Körper. Mein Arzt sagt, dass irgendwas mit dem Lymphknoten sein. Ja, bitte auch einfach für mich. Und wir haben in dem Hund eine richtige gute Zeugnis, dass Gott Gebete antwortet. Der Palmsonntag, der König kommt. Ich habe heute Christen gesehen aus traditionellen Gemeinden, die so mit kleinen Sträuchern nach Hause gegangen sind. In Osteuropa ist auch im Brauch am Palmsonntag, dass man Zweige. Manchmal ist das Wetter so fortgeschritten, dass die Zweige richtig schöne Blätter haben. Sie werden an den Toren vor den Höfen angebracht oder an den Türen, diese grünen Zweige, um eben zu erinnern, dass vor 2000 Jahren unseren Messias in seiner Lieblingsstadt sich der Welt gezeigt hat als der Messias. Traditionen und Symbole erinnern uns an Sachen, die auch in uns, in unserer Haltung auch eine Wirkung haben sollen. Traditionen sind gut, wenn wir mit unseren Herzen auch diesen Symbolen folgen und auch unsere innere Einstellung zeigen. Und so wie die Christenheit heute grüne Zweige zeigen, so wollen wir auch diese Willkommensbereitschaft unserem Messias zeigen. Sei willkommen, wir warten auf dich, wir freuen, dass du da bist. Ein Tag der Hoffnung für das Volk. Endlich kam der verheißene Messias, um zu retten, um zu helfen. Und wie früher erwähnt worden ist, da waren sehr große Hoffnungen an den Messias gebunden, dass er endlich mal diese römische Regierung beseitigt. Bevor Jesus nach Jerusalem kam, da kam vor ihm etwas anderes zuerst. Da kam sein Ruf. Er war dieser übernatürlich geborene Messias, der über Wasser gelaufen ist, der Blinden den Augen aufgemacht, der 5000 gespeist hat, der so große, wunderbare Dinge gemacht hat. Und dieser Ruf kam nach Jerusalem vor Jesus. Da waren an ihm große Erwartungen gebunden. Aus der Geschichte wusste jeder Jude, hey, da ist uns mal ein Gideon geboren worden. Er hat uns von den Feinden befreit. Da ist uns mal ein Simson geboren. Er hat mit seiner starken Hand uns von dem Philister befreit. Was wird erst recht der Messias tun, wenn er hineinkommt? Da wird die Stadt beben. Es kann sein, dass wir Juden an der Weltspitze der Dominanz kommen und wir werden mit ihm über die ganze Welt regieren, weil da waren so viele Hoffnungen an ihm gebunden. Was wird erst recht dieser Messias tun? Und der Tag kommt, aber dann kommt er reitend auf einem Esel. Also nicht so wie der zum Beispiel Jehu. Wie viele von euch kennen König Jehu, der Hauptmann, der dann zum König gesalbt worden ist im Auftrag von Elisa? In der Bibel steht, also wenn ihr seine Geschichte lest, in 2. Könige Kapitel 9, das war ein Raser, das war ein Jugendlicher mit viel Testosteron und er hat geliebt, schnelle Wagen zu fahren. Und das steht in Kapitel 9 von 2. Könige. Die Wachen haben von dem Turm geschaut und da haben sie so eine Staubwolke gesehen und diesen Pferdewagen mit viel PS, was rasant gefahren ist. Und die haben geguckt und haben gesagt, wie der eine fährt, wie ein Narr, wie ein Irrer, das kann nur der Jehu sein. Also nichts Neues, wenn wir heute Jugendlichen sehen mit BMWs, mit viel PS, die durch die Gegend fahren. Das war auch früher geliebt. Ja. Und dieser Jehu hat starke Pferde geliebt, aber nicht wie der Jehu. Der Messias kommt mit einem ganz langsamen Esel, reitend auf einem Esel. Warum ich den Jehu erwähnt habe, an dem Tag, wo er gesalbt worden ist, da haben seine Nachfolger, seine Fans, da haben sich die Kleider ausgezogen und auf die Treppen geworfen, damit der Jehu drüber geht. Und die haben ihn als König gefeiert, nachdem er gesalbt worden ist. Es ist einen von den wenigen Bibelstellen, wo sowas Ähnliches wie bei Jesus passiert ist, wo die Menge ihre Kleider ausgezogen haben und vor dem Messias gelegt hat, Jehu und Jesus. Aber Temperament, Erwartung komplett anders. Ich möchte kurz lesen den Bibeltext aus Matthäus 21, Vers 1 bis 9. Als sie sich nun Jerusalem näherten, nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger. Und sie sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie. Dann wird er sie gleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn drauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Hosianna heißt, Herr, hilf. Das war diese Erwartung, dieser Messias wird uns helfen. Es gibt noch eine Parallelgeschichte über den Palmsonntag-Esel. Und zwar, er ist mittendrin, der kleine Esel, nebenan reitet seine Mama Eselin. Und er genießt diesen glorreichen Moment in seinem Leben, einer der wichtigsten Momente. Er schaut sich über die jubelnde Menge an, der sieht die Palmzweige, wie gewedelt werden, der sieht dann diese Kleider unter seinen Hufen und der darf auf diese Kleider treten. Und der sieht das alles und er kann es kaum fassen, der ist wie in einem Traum. Und er schaut zu seiner Mama Eselin und sagt zu Mama Eselin, Mama, schau mal, wie die Menge mich feiert. Schau mal, wie sie mich anjubeln. Schau mal, wie sie mich bewundern. Und die schlaue erfahrene Mama Eselin sagt, mein Junge, ich glaube nicht, dass sie dich meinen, sondern sie feiern den, der über dir ist. Ich glaube nicht, dass sie dich feiern, sondern sie feiern den, der über dir ist. Lass uns für einen Moment in die Haut oder in die Hufen des Esels bewegen. Er wird losgebunden, er war unter die Macht einem anderen Herrn, er war gebunden. Dann spricht Jesus ein Wort, er gibt einen Auftrag, ich brauche diesen Esel, lasst ihn frei. Und sein Wort lässt ihn frei. Der Herr braucht diesen Esel, so wie jeder von uns gebraucht wird im Gottesreich. Er wird frei, er bewegt Jesus, er trägt Jesus durch die Menge. Er bringt Jesus unter das Volk quasi, er dient und es passiert uns auch manchmal im Gottesreich, wenn wir Gottes Werk tun, dass wir manchmal Lob ernten, dass wir Wertschätzung ernten, dass wir ab und zu mal in diesen heißen Momenten denken, wow, schau mal, was ich alles getan habe. Schau mal, wie die Leute mich feiern. Aber da gibt es ältere Esel unter uns, die sagen, Mann, es geht eigentlich gar nicht um dich, sondern vergiss nicht, wer über dir steht. Vergiss nicht, wer über dir steht. Manchmal versuchen wir, das, was Jesus gehört, Anerkennung, Lob, ihm allein die Ehre. Und wir sind mittendrin und wir glauben, es geht um uns, aber es geht nicht um uns. Die Schlauen unter uns bringen uns manchmal mit den Füßen auf den Teppich und sagen, ich weiß nicht, ob es um dich geht, sondern es geht um Jesus. Ihm allein die Ehre, ihm allein. Jesus, dir allein gebührt uns ein Lob. Jesus, der nur eins im Sinn hatte, seinen Vater zu ehren. Und auch da, wo er gefeiert worden ist und auch später, der hat immer versucht, den Vater zu ehren. Der hat immer versucht, die Aufmerksamkeit auf den Vater zu lenken. Er wollte durch sein Leben den Vater ehren. Selbst Jesus selber, er hat nicht so aufgesagt, yeah, es ist richtig, dass ihr mich feiern, sondern er hat versucht, mit seinem Leben den Vater zu ehren. Ein guter Beispiel für uns, nicht, dass wir zu diesen Eseln werden, die denken, es geht um uns, es geht um Jesus. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig von Herzen und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ein Joch und Demut scheint das beste Rezept sein für Ruhe. Ein demütiger Mensch, einer, der dieses Joch Gottes auf sich genommen hat, der hat Ruhe, der hat Frieden. Ein stolzer Mensch, ein ehrgeiziger, ein kompetitiver Mensch, der ist nie zufrieden, der hat nie Ruhe. Einer, der keine Autoritäten akzeptiert. Der hat nie Ruhe, der hat keinen Frieden. Aber Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Und ich glaube, dass keiner von uns wirklich fertig ist mit dem Lernen von Jesus. Da haben wir noch so viel zu lernen. Diesen triumphalen Einzug in Jerusalem, es war nicht zufällig. Es war nicht einfach so, dass die Situation es ergeben hat, sondern es war ein Moment, was Gott von alle Ewigkeiten minutiös vorbereitet hat. Also ganz genau vorbereitet. Die ganze Bühne, die Requisiten, die Statisten, die aktiv mit teilgenommen haben, das war so perfekt und genau von Gott vorbereitet. Im Buch Daniel 9 bis 24 und 26, ich werde nicht lesen, aber Es wird genau dieser Tag, genau auf dem Tag, vorhergesagt von dem Propheten Daniel. Also wirklich auf dem Tag wurde vorausgesagt, dass der Messias, der Gesalbte Gottes, wird genau an diesem Tag in Jerusalem einziehen. Und es wird auch vorausgesagt durch den Daniel, das war unvorstellbar, dieser Messias wird ausgerottet. Der wird aber auch auferstehen. Auf dem Tag genau wird alles prophezeit, ungefähr 600 Jahre, bevor es passiert ist. Also viele Leute und Kritiker des Glaubens sagen, dass die Bibel ein Haufen hineingeschaufelten Stories sind, die einfach erfunden worden sind. Aber erklär mir das, wie kommt das 600 Jahre auf dem Tag genau, wie das genau das prophezeit? Es ist das Wort Gottes, es ist diese Gottesintelligenz, die von Ewigkeiten alles geplant hat. Das ist kein Zufall. Die Zeit ist vor Gott wie eine Rolle, was er aufgestreckt hat und er kann da und da schauen, wo er hin will. Es ist bei Gott kein Geheimnis, es ist keine Kunst. Und was auch noch sehr interessant ist, es ist, dass Jesus kam nach Jerusalem in diese Passionswoche, um als Gottes Lamm geopfert zu sein. Sehr, sehr interessant. Wenn wir über das Lamm Gottes denken, das Lamm musste mit der Familie, bevor es geschlachtet worden ist, musste mit der Familie wohnen, im Haus. Wieso? Damit die Familie merkt, hat dieses Lamm doch irgendeinen Fehler? Weil das Lamm muss fehlerlos sein. Und jetzt kommt Jesus nach Jerusalem rein. Er wird beobachtet von den Pharisäern, von allen, von den Behörden, wird verfolgt, geprüft und die finden keinen Fehler an ihm. Und Jesus sagt, beweist, zeigt es mir, ob ich eine Sünde habe. Und sie blieben jedes Mal stumm. Die Pharisäer und all diese aufgebrauchte Menge, die immer ihn beobachtet haben, die hatten eben diese Aufgabe unbewusst, ihn zu beobachten. Hat er doch einen Fehler, aber es war Gottes Plan. Es ist das unschuldige, perfekte Lamm, was ich ihn ausgewählt habe, um für euch zu sterben. Das war das Lamm Gottes. Und übrigens, die Lämmer für das Opfer, die waren alle in der Nähe von Bethlehem großgezogen und geboren, so wie Jesus. Also wir merken, dieses Ereignis minutiös von unserem großen Gott vorbereitet. Alles nach Plan. Er kam als das Lamm Gottes, um zu sterben und geopfert zu sein. Für mich und für dich, für uns alle. Deswegen gab es auch diesen Popularitätsverlust in dieser einzige Woche. Am Anfang, da haben sie alle geschrien, Hosianna, gepriesen seist du, und sie haben ihn total gefeiert und die Kleider ausgestreckt vor ihm. Und gegen das Ende, die gleiche Menge schreit, kreuzigt ihn. Wie kann das so sein, dass in weniger als eine Woche so ein riesen Popularitätsverlust stattfindet? Wie kann das sein? Und die einzige Schlussfolgerung ist, dass die Menge falsche Erwartungen an ihn hatten. Die hatten falsche Erwartungen. Die haben nicht wirklich zugehört, was er sagt. Nicht mal seine Jüngern. Er hat sie immer wieder gewarnt. Ich muss nach Jerusalem gehen und ich werde leiden und ich werde gekreuzigt und ich werde auferstehen. Was haben die Jüngern gesagt? Um Gottes Willen, das darf dir nicht passieren. Die Söhne Zebedeus sagen, Jesus, auf dem Weg nach Jerusalem, die haben sich gestritten, wer rechts und links vor ihm steht. Hä? Die hatten Träume, selbst seine engsten Jüngern, die hatten unrealistische Träume und die haben nicht wirklich zugehört, was Jesus die ganze Zeit gesagt hat. Ich muss sterben für euch. Ich gebe mein Leben für euch. falsche Erwartungen. Deswegen am Ende Juhu und dann oh. Kreuzigt ihn. Wer will einmal ein Messias, ein Retter, der sich selbst nicht retten will? Seine Zeitgenossen. Ein Messias, ein Retter, der sich selbst nicht retten will? Rette dich selbst, wenn du wirklich der Messias bist. Wer will das haben? Wer will einen König, der fast wie ein Bettler aussieht? Bescheiden, mit seinen einfachen Hemd, nichts Besonderes. Wer will einen König, der wie fast wie ein Bettler aussieht? Die wollten ihn nicht haben. Wer will einen dienenden, armen König? Niemand. Damals niemand. Oder wer will einen König, der die Füßen seiner Untertanen wäscht? Das ist so skandalös. Macht kein Mensch. Wer will einen König, der seinen Untertanen die Füße wäscht? Oder wer will einen König, der statt einer glänzenden Krone eine Dornenkrone bekommt und sich anspucken lässt, der seine Muskeln nicht und seine Macht nicht ausspielt gegen die, die ihn peinigen? Es ist skandalös. Die menschliche Weisheit ist eine, die göttliche Weisheit ist was anderes, ist komplett anders. Die menschliche Weisheit versus göttliche Weisheit. Da sehen wir Gottes Weisheit in Action. Gottes Weisheit. In 1. Korinther 1, 18 bis 21 steht: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo ist der Schriftgelehrte? Wo ist der Disputiergeist dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Predigt diejenigen zu retten, welche glauben. Es geht um das Evangelium. Das Evangelium, der Messias, der leidende Messias, der für dich stirbt, der demütig ist und der die Werte dieser Welt einfach auf den Kopf gestellt hat. Das mag ich so sehr an Gott. Alles, was in der Welt geschätzt ist, alles wird umgekippt, auf den Kopf gestellt. Menschliche Weisheit versus göttliche Weisheit. Er macht durch seine Weisheit sein Reich, sein König für jeden zugänglich. Auch für die Leute, die nicht so helle sind, sagen wir mal so. Aber das ist wieder so ein Urteil von uns. Kann sein, dass die viel heller sind als wir, die wir uns weise halten. Weil da steht geschrieben, die Weisheit der Welt ist vor Gott nichts. Menschliche Weisheit versus göttliche Weisheit. Der Herr Jesus, der am Anfang der Woche gejubelt und gefeiert wurde, steht ein paar Tage später vor Pilatus. Der Retter, der sich nicht selbst retten will, der bescheidene, dienende König. Und Pilatus steht vor einem Rätsel. Er versteht die Welt nicht mehr. Er kann wirklich nicht verstehen. Er versucht mit Jesus zu sprechen, ihn auszufragen, was ist eigentlich hier los? Es ist ein gebildeter Mensch, aber er kann die Situation nicht verstehen. Er versteht die Welt nicht mehr. Wir verstehen auch die Welt nicht mehr. Also wir haben ein Jahr Pandemie. Es soll ein paar Wochen sein, bis die Spikes runtergehen. Wir verstehen auch die Welt nicht mehr und es gefällt uns nicht. Wir wollen es nicht. Aber ich meine, die Lösung, wenn wir die Welt nicht verstehen, ist auf Gottes Weisheit zu vertrauen, auf Gottes Wahrheit zu bauen. Er weiß es besser. wir checken es, ich will es nicht, ich hasse es, ich mag diesen Zustand nicht, aber ich will auf Gottes Weisheit vertrauen. Am Ende hat irgendwas Gutes, was wir nicht verstehen, noch nicht verstehen. Pilatus sagt, Jesus, also bist du doch ein König? Hat ihn gefragt. Und Jesus sagt, mein Königreich ist nicht aus dieser Welt. Es wird mit der Zeit Elemente dieser Welt, also ihr, die gerettet wird, beinhaltet in meinem Reich, aber mein Königreich ist nicht aus dieser Welt. Später sagt, auch früher hat Jesus seinen Jüngern gesagt, ihr seid nicht aus dieser Welt. Ihr gehört zu meinem Reich. Und das sagt Gott euch auch heute. Ihr seid nicht aus dieser Welt. Ihr gehört nicht dieser Welt an. Und in meinem Reich gehören andere Prinzipien. Gelten andere Prinzipien in meinem Reich. Wir versuchen sehr oft, Prinzipien aus der Welt zu nehmen und auf Gottes Reich umzusetzen. Und Jesus sagt, na, das wird nicht funktionieren. Mein Reich ist nicht aus dieser Welt. Funktioniert anders. Und manchmal die menschliche Weisheit ist ein Hindernis in meinem Reich. Es kann auch sein, dass die Welt euch für Narren halten. Es kann sein, dass die Welt auch euch nicht versteht. Die versteht uns nicht meistens. Wir sind ein Rätsel. Und es kommt auch sehr oft vor, dass die Welt uns hasst, weil wir nach anderen Prinzipien leben. Bevor Jesus nach Jerusalem einzieht, der gibt seinen Jüngern einen von den wichtigsten Prinzipien seines Reiches. Er stellt alles auf den Kopf. Er wusste, die erwarten mich als der gewalttätige König, als der Mächtige, der jetzt eine Regierung umstürzt, der mit dem Faust auf den Tisch klopft und sagt, hey, jetzt ist Ordnung hier. Er weiß es. Und was ich sehr interessant finde, ich habe von Kapitel 21 gelesen. Kapitel 20, Matthäus 20, 25, Jesus sagt, Jesus aber rief sie herzu und sprach, ihr wisset, dass die Regenten der Nationen über diese herrschen und die großen Gewalt über sie üben. Die großen üben Gewalt über sie. Ihr wisset, ihr bemerkt in dieser Welt, wie es funktioniert. Es geht um Gewalt, es geht manchmal Diktatur, es geht um unangenehme Sachen, Erpressung oder was auch immer. Jesus sagt weiter, unter euch soll es nicht so sein. Unter euch soll es nicht so sein. Sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein. Da hat Jesus mit einem Satz den Reiz für viele einfach zunichte gemacht. An der Spitze zu sein, bewundert, Lob zu ernten, Vorteile mit einem Satz. Und da sagt er weiter, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Gleich wie. Und er sagt, vorhin hat er gesagt, lernt von mir. Und jetzt, ich bin nicht gekommen, um der Große hier aufzuspielen. Ich bin gekommen, um zu dienen. Unter euch soll es nicht so sein. Also mich trifft dieses Wort sehr. Unter euch soll es nicht so sein. Es muss andere Prinzipien gelten unter uns. Und ihr wisst im Nachhinein, also heute wird die Predigt ein bisschen kürzer, weil wir auch Gemeindeversammlung haben. Es ist ein Prinzip, was wir eigentlich nie vergessen dürfen. Unter euch soll es nicht so sein. Ich würde mich freuen, wenn wir diesen Gedanken in die Versammlung mitnehmen. Wahre Größe zeigt der, der sich erniedrigen kann, um die anderen zu erheben. Der dienende, freiwillige Sklave ist eigentlich der Boss in Gottes Reich. Was für ein Paradox. Und vielen Menschen ist das verborgen. Die können es nicht verstehen. Der dienende Sklave ist eigentlich der Boss in Gottes Reich. Also, ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Es gibt Leute, man redet mit denen und die sind gute Zuhörer. Du fühlst dich einfach wohl in deren Anwesenheit. Und die hören zu und die hören zu und die hören zu. Die wollen nicht zeigen, was die wissen. Die wollen nicht beweisen, wo du falsch liegst. Die sind einfach da, die hören zu und du fühlst dich sehr wohl. Ich glaube, dass diese Personen immer im Hinterkopf haben, ich will diese Person, der ich zuhöre, ich will sie erheben. Ich will Gutes tun. Und das Geniale dabei ist, du merkst nicht einmal, dass diese Personen dir eigentlich dienen. Es kann sein, dass du anfängst, ich habe das und jenes. Wow. Und diese Personen dienen dir und du merkst es nicht einmal. Die haben immer im Blick dein Wohl. Die wollen dir so helfen, dass du nicht mal merkst, dass sie dir helfen. Und das finde ich so genial. Und das sind Beispiele für mich. So möchte ich auch werden, zu dienen und dass die anderen sich erheben und sich auch wohlfühlen. Wahre Größe zeigt der, der sich erniedrigen kann, um die anderen zu erheben. Das hat Jesus auch getan. Er ist Sklave und er ist das geworden, was wir sind, damit wir das werden, was er ist. Das hat Irenäus so formuliert. Gottes Sohn ist in der Welt gekommen und ist Mensch geworden, damit wir Menschen das werden, was er ist. Gottes Söhne und Töchter. Demütig kommend auf einem Esel kam er als der dienende König. Er opferte sein Leben für uns. Er übt keine Gewalt, weder mit Taten noch mit den Worten. Wer will, soll mir folgen. Kein Zwang. Ihr dürft nicht die Maßstäbe dieser Welt übernehmen. Stolz, Personenkult, jede Art von Manipulation darf unter euch nicht sein. Konkurrenz, Neid, Eifersucht, Gewinnmaximierung, immer die Zahlen und Statistiken im Blick haben. Also mal ehrlich, haben wir das aus der Welt nicht genug? Welche von euch hat nicht schon mal auf Arbeit erlebt, einen Tag, wo er überhaupt keinen Bock hat, weil er weiß, was da für ein Kampf ist, was da für ein Druck ausgeübt ist, dass immer nur der zählt, wer was geleistet hat. Und das ist so kraftraubend. Haben wir nicht genug aus der Welt? Wollen wir auch diese Art vom Denken auch in der Gemeinde einführen? Jesus sagt uns, unter euch soll es nicht so sein. Unter euch soll es nicht so sein. Ich will jetzt zu Ende kommen mit Philipper Kapitel 2. Dann macht doch meine Freude vollkommen. Das schreibt der Apostel Paulus an die Philipper. Damit ich nicht missverstanden werde, bloß in Klammern kurz sagen, es heißt nicht, dass in der Gemeinde Gottes Chaos herrschen muss, Faulheit oder alles andere. Nee, das nicht. Aber die Liebe und die Dienstbereitschaft soll an der ersten Stelle sein. Dann kommen alles andere. Zahlen sind auch gut. Es ist nett, eine finanzielle, gute Situation zu haben. Es ist nett, eine Megachurch, ein Riesengebäude zu haben. Aber wenn die Liebe und die Dienstbereitschaft nicht an der ersten Stelle sind, ist alles wie in der Welt. Es ist alles wie in der Welt. Und das wollen wir. Unter euch soll es nicht so sein. Philipper 2,2. Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht und nicht aus Streitsucht oder Ehrgeiz tut. Nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz tut. Seid vielmehr bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Wie Jesus. Dieser Gedanke war in Jesus. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Oder eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Er war genauso wie Gott. Er hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Meine Paraphrase, Jesus Christus, der Herr. Jesus Christus, der Herr. Wir sehen, dass die Leute, die das von Jesus gelernt haben, dienstbereit zu sein, in Demut und Liebe, dass sie von Gott eines Tages erhöht werden. Und Gott hat uns schon jetzt erhöht, indem er uns Söhne und Töchter genannt hat. Königskinder, aber Königskinder, die ihm gleich sind. Nicht diese Gören oder Lausbuben, die glauben, mir steht alles zu. Ich bin ein Königskind. Mir steht alles zu. Ich kann mir alles leisten. Es ist, wenn ich Königskind höre, ich verstehe Menschen, die so ein edles Herz haben wie Jesus Christus. Die sich königlich und nobel verhalten. Königlich. Königliches Verhalten. Söhne und Töchter, die ähnlich wie Gott sind und ihm auch die Ehre geben. Keine Eseln und keine Leute, die immer auf sich selbst zentriert sind. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich glaube, es ist langsam die Zeit, dass wir mit der Gemeindeversammlung anfangen. Ja, als zu unseren anderen Geschwistern, die auch jetzt online sind. Leider wird die Gemeindeversammlung nicht online übertragen werden. Also ich will mich von euch Abschied nehmen und ja, euch einen schönen Sonntag wünschen und Gottes Segen. Amen.